ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nicole Köster. Ich begrüße ganz herzlich die Biologin Sophia Kimmich. Einen schönen guten Morgen.
Morgen.
Ich wette, du könntest die kompliziertesten Quizfragen mit Leichtigkeit beantworten. Zum Beispiel, bei welchen Tieren die Lungen am Darm lagen?
Ja, wobei, ich glaube, das ist so ein bisschen der Fluch, wenn man dann mit Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen redet. Die Antwort ist dann manchmal sehr kompliziert und lang. Und es ist ein Zwischenschritt zu einer Lunge. Das bezieht sich auf wahrscheinlich auf den Abschnitt, wo es um die Evolution, Geschichte der Tiere geht. Und an dieser Stelle ging es mir darum zu zeigen, dass manchmal Dinge, die auf den ersten Blick total unlogisch erscheinen, aber wenn man genauer hinschaut, total Sinn ergeben. Also zum Beispiel fragen sich Menschen ja ganz oft, wie das möglich ist, dass es den Landgang in der Evolution gab. Mhm. Also wie, wenn das Leben im Wasser entstanden ist, so ein Fisch kriegt ja jetzt nicht einfach Beine und fängt an, irgendwie an Land rumzustiefeln. Genau. So, wie ist das passiert? Und auch, wo kommen die Lungen her? Weil die Fische ja eigentlich Kiemenatmer sind. Und wenn man das dann aber näher anschaut, dann sieht man eben, dass es da durchaus eine Verbindung gibt. Und das fängt eben an damit, dass Schwimmblasen, die Fische haben, wo sie eben auch Gas reinfüllen und ablassen können, um ihre Position im Wasser zu verändern, die Vorläufermodelle sozusagen sind und dann eben bei diesen Fischen am Darm lagen und darüber kontrolliert werden konnte, wie viel Luft man da reinpumpt. Und das ist dann so im Laufe der Zeit hat sich das dann eben entwickelt, dass es irgendwann dann auch Lungenfische gab, die dann beides konnten, zum Beispiel an Land und im Wasser atmen.
Du hast mich permanent zum Staunen gebracht mit deinem Buch Move, wie Fortbewegung das Leben der Tiere bestimmt. Und du erforschst mit großer Leidenschaft die Fortbewegung der Tiere. Wie kommst du zu so einem Bereich?
Also tatsächlich ist Movement Ecology, also so Bewegungsökologie von Lebewesen, auch eine eigene Disziplin. Ich bin jetzt aber nicht direkt darauf spezialisiert, sondern eigentlich erforsche ich grundsätzlich einfach, wie sich Lebensraumbedingungen auf das Verhalten von Tieren auswirken. Das heißt, das ist immer so die Schnittstelle zwischen ökologischer Forschung, Verhaltensforschung und Evolutionsgeschichte. Und dabei begegne ich dann eben immer wieder Themen, die mich interessieren. Und ich habe für meine Doktorarbeit Stadtfüchse besendet und habe mich da zum ersten Mal sehr intensiv mit Bewegungsökologie befasst. Also was machen die, wie nutzen die die Stadt, wie laufen die da rum, was macht so ein Fuchs eigentlich die ganze Nacht und so weiter. Und dadurch bin ich so ein bisschen in diese Bewegungsökologie gekommen. Ja, und wie das dann in der Biologie immer so ist, wenn man eine Frage stellt, dann findet man noch 10.000 weitere und dann plötzlich sitzt man da und schreibt ein Buch drüber.
Ja, Stadtfüchse sind ja ein großes Thema. In Berlin findet man die an vielen Ecken schon. Du bist in Berlin geboren, in Neckargemünd aufgewachsen. Hast du da als kleines Kind schon angefangen, irgendwie nach den Tieren zu gucken und hat's eine Faszination dafür?
Ja, tatsächlich. Also ich war dieser Sorte Kind, die man dann, die auf dem Spaziergang plötzlich weg ist und dann irgendwo in so einem matschigen im Matsch zwischen Blättern und so auf dem Boden sitzt und dann irgendwo im Dreck rumwühlt, weil sie irgendwas gefunden hat. Also so diese Faszination für die Umwelt um mich herum, für die Natur, die war tatsächlich schon immer da.
Hattest du dann eigene Tiere?
Wir hatten in der Familie alles Mögliche. Irgendwie Meerschweinchen, Kaninchen, mal kurz eine Katze. Es waren immer, sagen wir mal, kürzere Episoden. Und dann irgendwann, nachdem ich, seit ich sprechen konnte, meine Eltern voll gejammert habe, gab es dann irgendwann den Familienhund.
Du erforschst die Fortbewegung der Tiere. Und jetzt gibt's Tiere, die bewegen sich ja gar nicht so viel. Faultier zum Beispiel. Denkt man zumindest. Was ist denn das Besondere bei Faultieren?
Ja, der Name ist tatsächlich ein bisschen gemein, weil faul sind sie nicht wirklich. Aber es stimmt schon, wenn man jetzt so an schnelle, explosive Bewegungen denkt, dann ist das Faultier nicht unbedingt das Erste, was uns in den Sinn kommt. Und sie sind auch wirklich sehr, sehr langsam. Also es gibt da ja irgendwie so einen Animationsfilm mit einem recht berühmten Faultier, was so in super Zeitlupe spricht. Und da ist schon was dran. Also die sind sehr langsam. Sie sind schon langsam in den Bäumen und noch viel langsamer sind sie, wenn sie sich über den Boden bewegen. Aber es ist eben keine Faulheit, sondern tatsächlich ist es eine sehr erfolgreiche evolutionäre Strategie, um in einem System zu überleben, wo es eben, wo nicht viel Nahrung dann benötigt wird. Also durch dieses Leben im Energiesparmodus sozusagen können die Tiere dann zum Beispiel energiearme Blätter fressen und in ihrem Lebensraum überleben und das sehr erfolgreich. Also Faultiere gibt es schon sehr lange.
Heißt das im Grunde, die Faultiere haben deswegen so gut überlebt, weil sie sich an die Bedingungen so gut angepasst haben?
Ja, kann man schon sagen. Also es gab in der Evolutionsgeschichte noch andere Faultierarten, auch Riesenfaultiere, Faultiere, die auf dem Boden unterwegs waren. Und übrig sind eigentlich nur noch die, die jetzt diese Lebensweise haben, diese langsamen Baumbewohner. Das ist in der Natur ja immer so, dass es an einem Lebensraum ganz viele verschiedene ökologische Nischen gibt, die man besetzen kann. Und sie haben da eben ihre Nische gefunden in der Langsamkeit und sind dann im Laufe der Evolution auch sehr an diese Nische angepasst worden. Und das führt dann eben zu so lustigen Dingen wie so ein Leben über Kopf, dass sie eben ihr Leben überwiegend im Hängen verbringen und zum Beispiel dann auch der Scheitel an der gegenüberliegenden Körperseite ist oder sie extrem leicht gebaut sind, damit es eben nicht so anstrengend ist, da rumzuhängen. Wenn man sich selber mal an so eine Stange gehängt hat, weiß man ja, das ist
voll anstrengend.
Ja, absolut.
Ja, und da kannst du fast neidisch werden bei Faultieren, wie die den Kopf drehen können.
Ja, das ist natürlich, wenn man über Kopf hängt, dann ist es wichtig, dass man sich gut umgucken kann. Deswegen können die ihren Kopf ganz weit rotieren. Sieht man tatsächlich auch auf vielen Bildern, wenn man so ein Faultier am Ast hängen sieht, dass das Tier in die eine Richtung ausgerichtet ist und der Kopf guckt in die andere. Die haben natürlich auch Feinde da im Blätterdach, also gerade große Raubvögel zum Beispiel. Mhm. Das heißt, sie müssen, obwohl sie sich nicht schnell bewegen können, eben einen guten Überblick haben. Und da ist ihnen das dann sehr zugute gekommen.
Wie gut ist denn eigentlich die Fortbewegung der Tiere, was du dir vorgenommen hast, wie gut ist das erforscht?
Boah, das ist eine schwierige Frage, weil das ja, wir haben ja mehrere Millionen Arten auf dem Planeten. Ja. Das hängt also sehr, sehr stark davon ab, welche Artengruppe wir uns anschauen. Also ich glaube, Zugvögel sind wahrscheinlich so die am besten erforschte Gruppe. Aber dann gibt es auch Tierarten, die haben irgendwelche absurden, lustigen Fortbewegungsformen. Die kannten wir bis vor kurzem gar nicht. Oder also das ist ganz, ganz unterschiedlich. Und dann ist das ja auch ein riesiges Thema, wo man immer wieder andere Themenfelder streift. Also wenn man anfängt zu schauen, wie bewegt sich ein Tier fort? Dann fängt man vielleicht erstmal mit dem Wie an, mit dem Technischen, aber dann kommt ja auch die Frage, warum und wie findet es überhaupt dahin und trifft es diese Entscheidung freiwillig? Hat es einen freien Willen? Hat es sowas wie ein Zuhause? Dann kommen diese ganzen großen Fragen plötzlich. Also ja, damit kann man wahrscheinlich noch hunderte von Leben verbringen, das zu erforschen.
Ja, das ist wahrscheinlich in der Wissenschaft einfach so. Du stellst dir eine Frage und es poppen gleich 10 oder 100 andere Fragen auf, oder?
Ja, das ist auch das, was daran so Spaß macht. Also, dass man, wenn man keine Angst davor hat, mal was nicht zu wissen oder auch mal mit irgendwas zu scheitern, sondern darin das Schöne erkennt, dieses Potenzial, Neues zu lernen und einen neuen Blick auf die Welt zu bekommen, dann ist genau das, was Freude macht, dass man irgendein Rätsel löst und hinter dem letzten Puzzleteil versteckt sich dann das nächste Rätsel und schickt einen quasi auf die nächste Schnitzeljagd.
Sophia Kimmich bei uns in SWR1, Leute. Wir machen einfach mal weiter mit den Quizfragen. Wenn ein Pferd galoppiert, gibt es da einen Zeitpunkt, zu dem alle vier Beine gleichzeitig in der Luft sind? Du kannst das beantworten.
Das mag eine banale Frage sein, aber tatsächlich ist es eine Frage, die eine historische Bedeutung hat. Und zwar gab es genau über diese Frage, so um 1870 rum, eine Wette. Und das war ein ganz entscheidender Meilenstein für die Erforschung von tierischer Bewegung. Es gab eben diese Wette, das war so eine gängige, sagen wir mal, Kneipenerzählung oder sowas. Mhm. Ja, ist das so oder ist das nicht so? Ja, und wie das dann immer so ist, irgendwann findet sich jemand, der sagt, das finde ich doch mal raus.
Aber wie?
Ja, und das so entstand quasi der erste richtige Film, also das erste Bewegtbild. Und zwar, weil dann entlang einer Rennstrecke quasi in einem bestimmten Abstand eine Serie von Kameras installiert okay. wurde und dann in ganz kurzen Abständen ausgelöst wurden. Ja. Und so konnte man auf Basis von diesen Einzelbildern dann eben die erste Filmsequenz erstellen und nachweisen, ja, es gibt einen Moment, in dem ein Pferd quasi fliegt, in dem alle Beine den Boden verlassen haben.
Also wenn jemand fragt, was hat Pferdegalopp mit der Entwicklung des Films zu tun, dann kann man die Geschichte hervorholen.
Ja.
Wie ist das bei dir? Bei Partys kannst du wahrscheinlich mit solchen Geschichten permanent kommen, oder?
Ich bin nicht so die Partykanone, glaube ich. Also ich würde dann wahrscheinlich eher zuhören, was die anderen so erzählen. Oder vielleicht, wenn jemand den Fehler macht, mich irgendwas sehr Spezielles zu irgendwas aus der Natur zu fragen, sehr begeistert über irgendwas erzählen.
Wo zieht es dich gerade hin in der Forschung?
Aktuell arbeite ich in einem großen EU-Forschungsprojekt zu invasiven Arten. Also Stadtökologie und invasive Arten sind so meine beiden Hauptarbeitsfelder. Und da geht es eben darum, was passiert, wenn Arten in fremde Gebiete verschleppt werden, welche Auswirkungen hat das und was können wir dann tun. Und dafür zieht es mich dann unter anderem an sehr interessante Orte. Ich hatte zum Beispiel das ganz große Glück, dass ich vor ein paar Wochen in der Arktis unterwegs sein durfte. Und das war eine wundervolle Erfahrung.
Und um welche invasiven Arten ging es in der Arktis?
In dem Fall, also in diesem Projekt gibt es ganz viele so Fallstudien in verschiedenen europäischen Mitglieds- oder Partnerstaaten. In dem Fall geht es um einen Grenzfluss zwischen Finnland und Norwegen und einen Fisch, der dort eben einwandert. Aber ja, ist also die Problematik ist einfach in unserer globalisierten Welt durchaus überall vorhanden und mit eben unterschiedlichen Auswirkungen.
Kannst du uns mal mitnehmen, wenn du da unterwegs bist in der Arktis, wie sieht deine Arbeit, wie sieht da so ein Tag aus?
Das ist ganz unterschiedlich. Also in dem Fall jetzt war das tatsächlich eher so eine Recherche, ein Recherchebesuch. Ich werde nächstes Jahr wieder da sein. Da werde ich dann ein bisschen vor allem mit Leuten unterwegs sein, die dort vor Ort Maßnahmen umsetzen. Da geht es dann so darum, auszuarbeiten, was sind sinnvolle Strategien, um dort vor Ort mit den Problemen umzugehen. Diesmal war ich für zwei verschiedene Projekte dort. Ein anderes beschäftigt sich mit dem Polarfuchs und habe hauptsächlich Menschen getroffen, die dort vor Ort mit den Arten arbeiten. Das ist etwas, was in der Wissenschaft ganz wichtig ist und vielleicht auch, was wir im Allgemeinen im Leben öfter tun sollten, dass man sich bewusst macht, dass es meistens Menschen gibt, die sich mit einem Thema noch besser auskennen als man selbst. Und das ist so einer der ersten Schritte, dann eben mit den lokalen Experten und Expertinnen in Kontakt zu kommen. Das heißt, hauptsächlich war ich war unterwegs, bin gereist, aber ich war auch auf einer Feldforschungsstation und habe eben vor allem Austausch mit anderen Wissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen gehabt.
Über Polarfüchse lief neulich eine spannende Reportage, ich weiß nicht mehr, irgendwie auf Phoenix oder Dreisat und so weiter. Und da ging es auch darum, die wirklich auch mit einem Sender zu markieren, um zu gucken, wo sie unterwegs sind. Denn es werden wohl immer weniger Polarfüchse.
Ja, genau. Also der Polarfuchs eröffnet ja auch MOVE. Und gerade wegen seiner besonderen Fähigkeit, sehr weite Strecken zu Fuß zurückzulegen und auch einer sehr eindrucksvollen Besenderungsgeschichte. Und tatsächlich war der auf finnischem Boden sogar komplett ausgerottet schon. Und zum Glück hat die Population auf der norwegischen und schwedischen Seite überlebt. Aber der hat auf jeden Fall große Probleme. Der ist durch Jagd sehr drastisch reduziert worden. Und jetzt macht ihm auch der Klimawandel zu schaffen. Genau, und solche Besenderungsstudien können dann eben zum Beispiel dabei helfen, rauszufinden, wo wichtige oder heikle Bereiche im Alltagsleben dieser Tiere sind und wo Schutzmaßnahmen sinnvoll sein könnten. Beim Polarfuchs sind das dann zum Beispiel Kunstbaue, die man dem anbietet und so.
Auf der anderen Seite könnte man argumentieren, und das lesen wir ja auch in deinem Buch MOVE, dass es einfach Tiere gibt, die existierten mal und die sind dann ausgestorben. Also so könnte man ja sagen, das ist einfach der Gang der Evolution.
Ja, das ist auch eine ganz große Debatte. Also im Naturschutz und in der biologischen Forschung letztlich ist das Kommen und Gehen von Arten ein natürlicher Prozess. Es gab aber in der Geschichte des Lebens immer wieder so ganz große Massenaussterbeereignisse. Einem davon, als die Dinosaurier quasi von Planeten gelöscht wurden, verdanken wir, dass wir jetzt die dominante Spezies auf diesem Planeten sind. Und auch Massenaussterben sind deswegen zu einem gewissen Grad normal und wir befinden uns jetzt eben laut Meinung sehr vieler Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen im 6. Massenaussterben der Erde, nur dass wir diesmal quasi der Meteoriteneinschlag sind und dieses Artensterben verursachen. Und für das Leben als solches ist das letztlich irrelevant, weil das hat ja kein eigenes Bewusstsein. Wir müssen uns aber auch bewusst machen, wenn wir sagen, ja okay, es ist in Ordnung, dass hier über 90% der Arten vielleicht verschwinden, dann sollten wir uns sehr bewusst sein, dass die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass wir eine davon sind.
Von allen Säugetieren der Welt, wie viel Prozent sind da Wildtiere?
Ja, das ist tatsächlich sehr erschreckend. Es gibt natürlich so ein bisschen, mit so absoluten Zahlen muss man in der Biologie immer vorsichtig sein. Es gibt da unterschiedliche Schätzungen dann, je nachdem auch, was man genau untersucht, ob man Anzahl, Biomasse und so weiter. Aber es gab dann eine relativ große Studie kürzlich, die gesagt hat, so um die 6%, also sind quasi noch Wildtiere. Alles andere sind sogenannte Nutztiere. Also der Mensch ist da schon rausgerechnet, der gehört ja auch zu den Säugetieren. Und das zeigt so ein bisschen dieses Ausmaß dessen, wie stark unser Fußabdruck auf dem Planeten ist. Das ist etwas, was, glaube ich, uns oft nicht so bewusst ist. Wir wissen schon im Grundsatz um diese Probleme, aber uns ist oft nicht bewusst, wie groß die Problematik ist, wie massiv sie ist. Dass es eben nicht einfach nur, in Anführungszeichen, irgendein lokales Problem ist, sondern dass es einfach diese unglaublichen Ausmaße erreicht hat. Und das beeinflusst natürlich auch gerade die Tiere und ihre Mobilität.
Wobei es ja bei dir auch immer wieder nachzulesen ist, es funktioniert halt ganz viel durch die Anpassung und auch die Tiere haben gelernt, sich unglaublich gut anzupassen. Also wenn man da wieder kritisch drauf gucken würde, ja, wo ist das Problem, dann gibt es eben weniger Wildtiere.
Ja, genau. Also Anpassung ist natürlich der Schlüssel zur Evolution und zu einem gewissen Grad passiert das auch. Allerdings sind die Entwicklungen viel zu schnell für die allermeisten Tierarten, um sich anpassen zu können. Und wir haben dann Beispiele wie irgendwelche Wanderfische wie den Aal, der eine Wahnsinns-Lebensgeschichte hat, von diesem winzigen, durchsichtigen kleinen Weidenblatt, das dann tausende Kilometer im Lauf seines Lebens durchs Meer schwimmt und zu diesem großen Fisch wird, die dann seit unglaublichen Zeiträumen, die wir Menschen uns gar nicht vorstellen können, schon auf diesem Planeten existieren und dann innerhalb von Sekunden quasi aus evolutionsgeschichtlicher Perspektive durch uns vernichtet werden. Und letztlich, das hatten wir ja eben schon, dass man gesagt hat, ja, wir müssen dieses Ökosystem in dieser Form theoretisch nicht erhalten. Aber wenn wir weiter existieren wollen, dann müssen wir das Ökosystem, wie es jetzt ist, schon erhalten, weil wir sind ja ein Teil davon.
Also wir sind gerade auf einem sehr selbstzerstörerischen Weg. Ist das dein Fazit?
Das ist definitiv so. Also wenn man sich die Aussterberate von Arten über die Evolutionsgeschichte anschaut, dann sind besonders die letzten 100, 200 Jahre Menschheitsgeschichte da sehr, sehr drastisch. Und gerade in den letzten 100 Jahren sind die Bestände von sehr, sehr, sehr vielen Arten drastisch besorgniserregend zurückgegangen und einige Arten auch schon ausgestorben. Also wir müssen definitiv etwas grundlegend verändern in der Art und Weise, wie wir Ressourcen nutzen, wenn wir daran etwas ändern wollen. Ich finde aber in dieser ganzen Debatte immer total wichtig, Hoffnungslosigkeit oder Resignation macht einfach nur, dass man sich mit Themen nicht auseinandersetzen will.
Das ist ein Verdrängen, ne?
Genau, ja. Das geht mir persönlich auch so und ich kann das total nachvollziehen, weil wenn sich das alles so überwältigend und groß und sowieso aussichtslos anfühlt, warum sollte man etwas tun? Und das ist etwas, wo ich für mich dann, wenn ich dann so Weltschmerz habe, wenn ich diese Sachen sehe, auch viel Energie und Positives rausziehen kann und was ich eben auch hoffe, bei den Lesern und Leserinnen zu erreichen, dass man die andere Seite auch sieht, nämlich wie wunderschön, spannend, teilweise lustig, faszinierend diese Welt da draußen ist und dass daraus auch dann so ein innerer Wunsch entsteht, genau das zu erhalten.
Wir wollten darüber sprechen, was das Magnetfeld mit der Fortbewegung der Tiere zu tun hat. Den Aal hast du da eben erwähnt.
Ja, also jedes Mal, wenn sich, egal ob wir oder ein anderes Tier von A nach B bewegt, stellt sich ja die Frage so, wie findet man dahin?
Ja.
Also wir benutzen ja zum Beispiel auch ganz gerne Hilfsmittel, um uns zu orientieren. Jeder von uns hat irgendwie auf dem Handy, zumindest die meisten, irgendeine Navigations-App und so.
Früher war es der Kompass.
Genau, und die Natur oder Sterne für die Seefahrer und so weiter. Und natürlich, es gibt ja eine sehr lange Geschichte, Evolutionsgeschichte von Tieren, die lange vor uns da waren. Die mussten ja auch ihre Wege und Mittel finden. Und Kompassnavigation ist da eben ein großes Thema. Das heißt eben die Nutzung des Magnetfelds. Und was total spannend ist, ist, dass nicht nur viele Tierarten das quasi verbaut haben und einfach können, wo wir ein technisches Hilfsmittel brauchen, sondern obwohl wir dafür extra Technik bemühen, sind deren Systeme sogar besser als unsere. Zum Beispiel, weil unser Kompass ist ja ein Richtungskompass, der sagt uns, wo ist Norden.
Ja.
Und dann natürlich können wir daraus ableiten, wo die anderen Himmelsrichtungen sind. Aber bei den Tieren, also die angesprochenen Aale, Schildkröten benutzen das, ganz viele Zugvögel, ist es so, dass die viel mehr noch Informationen aus dem Magnetfeld der Erde ziehen können. Wie das dann genau aussieht im Kopf von so einem Tier, ist natürlich wahnsinnig schwer zu erforschen.
Ja.
Weil
wäre aber so spannend. Frage,
genau, also es gibt halt Hinweise, wenn man dann zum Beispiel sieht, ah okay, das ist irgendwie mit dem Seezentrum verknüpft. Das spricht dann vielleicht dafür, dass die das tatsächlich als so eine Art inneres Bild sehen oder so. Auf jeden Fall gehen wir davon aus, dass die Tiere eben nicht nur wissen, wo Norden ist, sondern dass sie die Richtung der Magnetfeldlinien und auch den Neigungswinkel der Linien sehen können. Ich stelle mir das dann so vor, als wenn so eine Schildkröte auf so einen Strand zuschwimmt, als würde die zum Beispiel irgendwie so ein lilanes, leuchtendes Netz am Himmel sehen mit verschiedenen Winkeln und Farbintensitäten.
Wobei ist bei den Schildkröten nicht gerade das Problem, ja, die kommen dann immer aus dem Wasser, auch wenn der Mond scheint und jetzt gab es aber so viele Hotels dann an Stränden und dass sie dann falsch rausgelaufen sind. Also, weil das Licht spielt dann ja auch wieder eine Rolle. Also es kommen ganz viele Komponenten zusammen.
Ja, tatsächlich entsteht das Hauptproblem beim Reinlaufen. Also die wenn Tiere natürliche Richtungsweiser benutzen, wie Sternenlicht, den Mond, dann sind sie darüber über ja lange Zeiträume angepasst. Und wenn wir Menschen dann da eingreifen, dann kann das eben sehr stark zu Desorientierung führen. Und da ist Lichtverschmutzung ein ganz großes Problem. Und bei den Schildkröten ist das eben so, die finden dann schon ihren Heimatstrand, weil dafür nutzen sie ihre Kompassnavigation. Und auch ihre mentalen Karten, die sie sozusagen damit verbunden haben. Aber die legen ja ihre Eier dann in den Strand und die Schildkröten, die neue Generation schlüpft allein und muss den Weg ins Meer finden. Und in einer natürlichen dunklen Nacht ist sozusagen das Meer dann der hellste Ort, wo sich der Mond auf dem Wasser spiegelt. Und das gibt die Richtung vor, in die diese kleinen Schildkröten nach dem Schlüpfen kriechen. Und wenn jetzt dann am Strand die Promenade, die Hotels und so weiter beläuft,
falsche Richtung.
Genau, dann geht's in die falsche Richtung. Und da das sowieso schon ein Spießrutenlauf ist, also als Schildkröte möchte man echt nicht auf die Welt kommen am Strand, da überlebt sowieso schon ein winziger Bruchteil, dann ist das natürlich ein Problem.
Ja, als Lachs hat man es auch nicht so leicht, wobei in Sachen Orientierung spielt dann sogar der Geruchssinn bei Lachsen eine Rolle.
Ja, das ist auch was, was spannend ist, weil wir Menschen gerne uns mit den Sinnen beschäftigen, die wir selber haben, weil die sind naheliegend und die sind bei anderen Tierarten dann ja oft noch viel besser ausgeprägt. Aber dann gibt es eben auch diese ganzen Sinne, die wir gar nicht auf dem Schirm haben, weil wir sie selber eben nicht besitzen oder sie bei uns einfach so unterentwickelt sind, dass sie kaum eine Rolle spielen. Also unseren Geruchssinn zum Beispiel benutzen wir wenig aktiv, um irgendwas zu tun. Viele Fische aber anscheinend schon. Und dann ist es so, dass man eben gefunden hat, dass die riechen können, wie viele Artgenossen vor ihnen denselben Weg geschwommen sind. Einfach durch kleine Partikel und so, die dann im Wasser, also in Fließgewässern dann übrig bleiben, kann man dann quasi der Duftspur der vorangegangenen Artgenossen folgen.
Wir nehmen uns die Kommentare und Fragen der S1-Hörerinnen und Hörer vor. Christine und Helmut sind sich einig und sagen, das Problem, das wir haben, ist doch eigentlich die zunehmende Weltbevölkerung. Je mehr Menschen, umso weniger Raum für Tiere. Sophia, was sagst du?
Ja und nein. Also das ist ein ganz heikles Thema, in das man eigentlich in einer größeren Tiefe einsteigen müsste. Deswegen entschuldige ich mich schon mal im Vorfeld, wenn ich es nicht hinreichend abdecke. Aber man kann quasi grob zusammengefasst sagen, ja, es ist natürlich für den Planeten eine Belastung, wenn es mehr Menschen gibt. Allerdings muss man ganz klar sagen, dass das große Problem vor allem daran besteht, wie viele Ressourcen die vorhandenen Menschen verbrauchen. Mhm. Und da muss man eben auch dann sehr vorsichtig sein mit solchen Aussagen, weil Bevölkerungswachstum eben zum Beispiel überwiegend im globalen Süden stattfindet, während der Ressourcenverbrauch aber im globalen Norden stattfindet. Und ein Mensch hier eben einfach quasi sehr viel mehr Ressourcen, sehr viel mehr Anteil an dieser Erde verbraucht, als Menschen in anderen Weltregionen das tun. Also letztlich ist es ja so, dass die Hauptursache dafür, dass wir ein Problem mit dem Artensterben haben, ist, dass wir einfach einen massiven Lebensraumverlust haben. Es gibt, da steckt eben etwas Wahres drin, es gibt immer weniger Raum für andere nichtmenschliche Tiere, um in dieser Welt zu existieren. Und das liegt in allererster Linie daran, dass wir eben sämtliche Flächen da draußen in irgendeiner menschlichen Nutzungsform haben. Forst, Landwirtschaft und so weiter. Und da wäre zum Beispiel eine ganz, ganz große Stellschraube, auch wenn es immer wieder unbequem ist, sich damit auseinanderzusetzen, dass der Konsum von tierischen Produkten unglaublich viel Fläche frisst und eine pflanzenbasierte Ernährung sehr, sehr viel effizienter ist und dadurch den Flächenverbrauch der Menschheit deutlich reduzieren würde, einfach weil Tierfutter zum Beispiel so viel Fläche frisst.
Ja, wenn man da auf die Evolution guckt, dass wir so viel Ressourcen verbrauchen, gibt es ja noch gar nicht so lange.
Genau, und das ist nämlich auch etwas, oft wird in solchen Debatten gesagt, ja, aber das ist ja natürlich, Menschen sind Allesfresser zum Beispiel, biologisch betrachtet. Und das stimmt auch. Das Problem ist aber, dieses Ausmaß war in der gesamten Menschheitsgeschichte noch nie ansatzweise so vorhanden. Also wir haben noch nie in so einem riesigen Ausmaß tierische Produkte konsumiert und so viele Nutztiere gehalten und so viel Fläche gebraucht, um wiederum diese Nutztiere zu versorgen. Das ist definitiv etwas, was wir so nicht aufrechterhalten können. Und entweder schaffen wir es eben, diese Transformation zu einem nachhaltigeren System, diesen Planeten zu nutzen, auf die, sagen wir mal, konstruktive Weise, oder wir werden es irgendwann auf die harte Weise lernen müssen.
Ja, weitere Frage kommt von Moni aus dem Landkreis Biberach und sagt, was denken Sie, haben Igel eine Chance, nicht auszusterben? Gibt es seit 6 Millionen Jahren und Igel stehen auf der roten Liste.
Ja, es ist natürlich schwer, Wahrsagerei, haben sie eine Chance, haben sie nicht. Ich hoffe es sehr, aber auch hier ist das Thema Lebensraumverlust, deswegen passt es ganz gut dazu, weil wir eben auch wieder menschliche Nutzung, wir pflanzen, wir gehen ins Gartencenter oder in den Baumarkt und wir kaufen einfach Blumen, die wir schön finden und pflanzen die und berücksichtigen gar nicht, dass fast alles, was man dort kaufen kann, gar keine heimischen Arten sind, sondern zum Beispiel zum großen Teil aus Asien stammt und damit keinen Nutzen für das ökologische System hier hat. Aber an diesen Pflanzen hängen Insekten und Igel sind zum Beispiel Insekten. Fresser. Das heißt, was wir wirklich tun müssten, wenn wir diese Arten erhalten wollen, wenn wir zum Beispiel wollen, dass es den Igel weitergibt, dann müssen wir natürliche Gärten gestalten.
Zum Beispiel? Und was gehört dazu?
Das bedeutet, heimische Pflanzen pflanzen. Ganz vorneweg ist das Allerwichtigste, dass wir einheimische Pflanzen setzen, weil das ist letztlich auch wie mit Insekten. Insekten brauchen keine Hotels, Insekten brauchen Lebensraum. Und der Schmetterling, der rumflattert, der die Blüten an die Blüten geht, das ist schön und gut, aber der hat auch eine Raupe und die braucht zum Beispiel vielleicht Brennnesseln und so. Das heißt, wir brauchen mehr heimische Pflanzen in unseren Gärten und daran hängt dann diese ganze Kette.
Also vielleicht das Unkraut einfach mal wachsen lassen.
Das Unkraut ist ja an sich schon so eine sehr willkürliche Definition. Aber genau, wir müssen Raum schaffen und wir können uns eben nicht darauf ausruhen zu sagen, ja gut, hier ist ja jetzt mein Garten, hier ist jetzt mein Kleingarten, hier ist ja Stadt. Die können ja da draußen in der Natur wohnen, weil dieses da draußen gibt es eben nicht. Da ist ja auch irgendwas. Da ist zum Beispiel Landwirtschaft oder Forstwirtschaft.
Faszinierendes. Aus der Welt der Tiere mit Sophia Kimmich. Also es ist ja allein irre, wenn man hört, dass Störche im Jahr 20.000 Kilometer fliegen. Und auch da dann zu tracken, welche Routen das sind, wie hat man das denn eigentlich rausgefunden?
Tatsächlich waren die Störche die ersten, die so ein bisschen den Nachweis erbracht haben, wo eigentlich im Winter die ganzen Vögel hin verschwinden aus europäischer Perspektive. Und zwar durch die berühmten Pfeilstörche. Das waren dann Störche, die in ihren norddeutschen Heimaten zum Beispiel wieder aufgetaucht sind und Pfeile von afrikanischen Jägern im Körper stecken hatten.
Ja, also was für eine Leistung, mit dem Pfeil dann auch noch so weit zu fliegen.
Ja, das ist auch ganz spannend. Es gab auch lustigerweise vorher mal einen jemanden, der gesagt hat, dass der Vogelzug eine Erfindung der Populisten wäre, weil ein Storch zu schwer wäre, um zu fliegen. Da musste ich dann sehr schmunzeln, wenn ich denke, dass ein Storch noch mit dem Pfeil diesen Weg geschafft hat. Es zeigt aber natürlich auch, wie verletzlich Tiere auf ihren Reisen sind. Also sowohl als Individuen, das ist jetzt vielleicht nicht immer der Pfeil, aber es ist dann vielleicht der fehlende Rastplatz, weil Lebensräume verschwinden, um gerade auf so einem weiten Weg ordentlich aufzutanken. Das betrifft mobile Arten eben besonders stark, dass sie einfach an vielen, vielen Stellen auf ihren Reisen großen Gefahren ausgesetzt sind. Also wenn man an Ort und Stelle bleibt, ist man natürlich auch nicht immer vor allem sicher. Aber mobil zu sein, macht einen angreifbarer und verletzlicher.
Wobei das in der Natur wahrscheinlich einfach auch drin ist. Also die Wanderung, die Migration. Also du hast eben die Schildkröten angesprochen. Das ist ja ganz natürlich, dass sie immer unterwegs sind. Bei den Lachsen ist es genauso. Dass sie immer wieder an den Ort zurückkehren und dort dann auch sterben.
Ja, das ist auch ganz spannend, weil diese Verletzlichkeit zieht sich quasi auch durch die Geschichte des Lebens selbst. Also wir haben nicht nur diese Verletzlichkeit auf der persönlichen Ebene eines jedes Individuums, sondern auch wenn man sich auf die Evolutionsgeschichte anschaut, wir haben drei große Reiche von vielzelligen, komplexen Lebewesen auf der Erde. Die Pilze, die Pflanzen und die Tiere. Und die anderen beiden Reiche, da wird ja überwiegend rumgestanden. So. Und dann fragt man sich natürlich, was hat jetzt ausgerechnet die Tiere dazu motiviert, aus der Evolutionsperspektive gesprochen, in diese Freiheit der Fortbewegung, in diesen Schritt zu machen, in die Mobilität. Und da ist es eben so, dass Leben, was an Ort und Stelle stattfindet, wie pflanzliches Leben, quasi modular aufgebaut ist. Also wie ein Baum ist quasi wie ein Lebewesen nach dem Lego-Prinzip. Ja. Und solche Lebewesen sind quasi potenziell unsterblich. Sie können ganz große Verletzungen aushalten, sich immer wieder erneuern. Während Lebewesen, die sich fortbewegen, wie wir, als eine abgeschlossene Hülle gebaut sind. Und wir sind dadurch unglaublich verletzlich und auch viel schneller sterblich. Das heißt, das ist so ein evolutionärer Deal. Habe ich ein langes Leben an Ort und Stelle mit einer großen Sicherheit oder habe ich quasi ein wildes, kurzes Leben in Freiheit?
Ja, es kommt drauf an. Da hat man die Freiheit, sich zu entscheiden. Das können halt dann Pilze, wobei die dehnen sich natürlich auch aus, überstrecken. Und auch das ist ja total faszinierend.
Genau, über Generationen hinweg bewegen sich ja auch Pflanzen und Pilze. Der Unterschied ist eben, dass die Tiere die Fähigkeit haben, dass sich das einzelne Individuum in seiner Lebensspanne fortbewegen kann. Aber das stimmt natürlich. Das einzelne Tier hat diese Wahl nicht mehr. Ganz viel Bewegung ist uns zum Beispiel auch genetisch ganz stark eingeschrieben, uns Lebewesen. Manche Zugvögel können gar nicht entscheiden, ob sie ziehen oder nicht. Das steht in ihren Genen. Es ist natürlich auf der evolutionären Perspektive, gab es irgendwann mal diese Weiche.
Wobei ja manche schon gar nicht mehr fliegen, weil sie sich gesagt haben, ach, es wird hier wärmer, bleibe ich doch und spare mir die lange Reise. Das gibt's ja auch.
Definitiv. Also da passen sich natürlich die Arten im Rahmen ihrer Möglichkeiten auch an. Wie gesagt, es gibt welche, die können das nicht, die haben darauf keinen Einfluss. Es gibt aber durchaus auch Arten, die haben darüber eine gewisse Entscheidungsgewalt. Und das führt zum Beispiel dazu, dass die Störche, die wir jetzt eingangs hatten, zum Teil dann gar nicht mehr in die verschiedenen afrikanischen Überwinterungsgebiete fliegen, sondern zum Beispiel schon im Süden von Portugal Halt machen und dann dort leider auf irgendwelchen Müllkippen zum Beispiel überwintern, weil es eben wärmer geworden ist und weil sie dann dort ja nicht besonders gute, aber zumindest Nahrung finden.
Okay, aber die könnten sich ja auch was Netteres dort suchen.
Ja, das ist dann, dort finden sie halt dann das Nahrungsangebot. Also weil normalerweise ist es ja so, dass gerade auch die Insektenfresser unter den Vögeln besonders deswegen davon profitieren, dass sie in den Süden ziehen, weil bei uns ja dann im Winter auch das Nahrungsangebot einfach massiv abnimmt.
Ariane aus Sindelfingen freut sich gerade, dass Sophia Kimmich eine Frage im Grunde, sie hat sie geschrieben und gestellt und du hast sie aber selbst schon beantwortet, weil du nämlich eben von einer pflanzenbasierten Diät gesprochen hast. Und da hatte sie nämlich nachgefragt, Jane Goodall hat das, die Affenforscherin, die Schimpansenforscherin, hatte das mal gesagt, dass das so ein wichtiger Anteil wäre, den jeder selbst leisten kann und was du davon hältst. Und sie freut sich, dass du die Antwort schon gegeben hast. Jane Goodall, ist es eine Inspiration für dich?
Absolut. Also es gibt jetzt wenig Menschen, denen ich irgendwie direkt folge, aber sie ist einfach ein unglaublich inspirierender Mensch gewesen, die ja darüber bekannt geworden ist, dass sie diese Forschung zu den Affen gemacht hat und aber mal gesagt hat, wenn es nach ihr gegangen wäre, hätte sie das ein Leben lang gemacht, aber sie hat gemerkt, sie kann mehr bewirken, wenn sie reist und den Menschen irgendwie ihre Botschaft von dass Natur eben wunderbar ist und dass sie es wert ist, sie zu schützen, wenn sie das verbreitet. Und ich fand es auch sehr sympathisch, dass sie selbst gesagt hat, dass sie eben auch erst in sehr hohem Alter zum Beispiel sich, obwohl sie schon so lange in diesem Bereich unterwegs war, sich kritisch mit ihrer eigenen Ernährung auseinandergesetzt hat und dann in diesem hohen Alter noch das geändert hat und angefangen hat, eben pflanzenbasiert zu leben. Und das finde ich einfach auch sehr inspirierend, wenn Menschen nicht an alten Weltbildern oder Dogmen festhalten, sondern offen auch dafür sind, sich selbst kritisch zu hinterfragen. Und an sich ist sie einfach ein unglaublicher Mensch gewesen, die auch in diesem wahnsinnshohen Alter noch, also einen Ritt an Terminen und so absolviert hat, sehr beeindruckende Person.
Ja, war auch mal in SWR1 Leute zu Gast und mit großem Humor ausgestattet, hat sie dann gezeigt, wie Schimpansen eine Banane essen. Die beißen nämlich einfach mitten rein, hat sie dann auch vorgemacht. Wie ist das bei dir, dieses Anliegen zu sagen, ja, etwas zu vermitteln? Weil du hast unglaublich viele Forschungsprojekte, du schreibst aber Bücher, jede Menge, bist auch ganz viel unterwegs. Also wie strukturierst du dich da?
Es ist eine Herausforderung, muss ich ehrlich zugeben. Also es ändert sich dann auch immer so ein bisschen, wo gerade der Fokus ist. Wenn ich dann aktuell schreibe an einem Buch, dann kann ich auch weniger solche Termine machen und dann muss ich das auch so ein bisschen konzentrieren. Aber es ist schon so, ohne mich da auch nur ansatzweise mit jemandem so fantastischen wie Jane Goodall vergleichen zu wollen, glaube ich einfach, dass ganz viele Menschen da draußen, die sich in irgendeiner Form für Umweltschutz, für Umweltbildung einsetzen, eben einfach dieser große Wunsch antreibt, diese Welt zu erhalten. Und bei mir kommt dieser Wunsch nicht daraus, dass es alles so kritisch und dramatisch draußen ist, dass daraus entsteht die Dringlichkeit und vielleicht auch, dass ich dann den 5. Termin mache, obwohl ich eigentlich müde bin und mich gerne ausruhen würde. Aber die eigentliche Motivation dahinter kommt aus etwas ganz anderem, nämlich daraus, wie unglaublich toll diese Welt einfach ist, in der wir lustige Echsen haben, die über Wasser rennen können oder Küstenseeschwalben, die quasi im ewigen Sommer leben, weil sie einfach, wenn es auf der einen Polseite ungemütlich wird, auf die andere rüberfliegen und dann 40.000 Kilometer machen. Also, oder Küstenwölfe, die wir auch im Buch treffen, die zu irgendwelchen Inseln schwimmen. Also das Leben ist einfach so wundervoll, schön, spannend, witzig, faszinierend. Diese Welt sollte so erhalten bleiben.
Ja, es ist schön, wie du davon schwärmst und auch beim Lesen, ich musste auch einfach immer staunen, wie du dann auch formulierst, ja, die Küstenseeschwalbe, die muss wohl einfach ein Sonnenanbeter sein. Aber sag das nochmal, wo die das eine halbe Jahr verbringt und dann das andere halbe Jahr. Ist ja der Wahnsinn.
Ja, die verbringt quasi ihr Leben in den arktischen Regionen jeweils. Und also das ist letztlich der gleiche Vogelzug in Ansätzen, den wir auch von anderen Arten kennen, aber sozusagen die extremste Variante davon, weil sie eben nicht von einem norddeutschen Dorf zum Beispiel irgendwo nach Südafrika zieht, sondern eben von einem Pol zum anderen. Und das hat dann eben mal ein Wissenschaftler ganz nett gesagt, dass er meinte, ja, natürlich hat das was mit der Nahrung zu tun und so weiter, aber vielleicht mögen Küstenseeschwalben auch einfach sehr gerne die Sonne.
Und wie viele Kilometer sind das dann von einem Pol zum anderen?
Naja, wir haben ja ungefähr 40.000 Kilometer Erdumfang. Das heißt, sind 20 in die eine und ungefähr 20 in die andere. Und das dann jedes Jahr hin und zurück. Also da kommt schon Schrecke zusammen.
Und zum Verhältnis, wie groß ist die Küstenseeschwalbe?
Das ist so ein bisschen über 100 Gramm. Also das ist schon eine ordentliche Leistung für so ein kleines Tier.
Wahnsinn. Also herzlichen Dank für deinen Besuch heute Vormittag in SWR 1 Leute.
Vielen Dank für die Einladung.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute. Wir nehmen uns die Zeit.